sieht das ja so aus. Körperlich vorbereitet, super, der Einstieg. Aber dieser Unterschied zwischen einem 1000-Meter-Lauf und so einem Marathonlauf, 42,195 Kilometer, das ist schon gewaltig. Das eine, das kriegt man vielleicht doch hin, also mit ganz viel Engagement, vielleicht noch den 1000-Meter-Lauf. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe hier raus, ich glaube, die muss ich ein bisschen abbiegen, könnte sein, dass ich euch dann, dass es besser ist für euch. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt aus dem Gottesdienst raus, ziehe mir natürlich die entsprechenden Bekleidung an, ich habe meine Flasche dabei und jetzt geht's los. 42,195 Kilometer. Da muss ich trainieren, da fehlt mir die Ausdauer. Da Kondition, ich würde mal behaupten, ich will nicht sagen gleich null, aber also so richtig doll ist das nicht. Oder wenn ich bei einem Marathon meine, so nach den ersten 200 Metern, dann hebe ich meine Hände und sage so, ich bin fertig. Ich setze mich an den Rand und sage, ich habe gewonnen. Der würde ja ausgelacht werden. Also all das funktioniert nicht, für uns selbstverständlich. Aber das ist ja nicht Ziel des Ganzen. Und deswegen will Paulus uns ja auch mit der Nase auf etwas stoßen. Und ich traue mir das selber nicht zu, so einen Langstreckenlauf zu machen. Aber eben so dieses Bild, was ein Paulus benutzt, irgendwo hängt er noch, aber gleich kommt er. So, genau. So dieses Bild, ihr habt ein anderes eben vor Augen gehabt. Da ist der Zeigefinger. Zu dem komme ich gleich noch. Aber dieser Langstreckenlauf, weil das ist nicht nur ein Sprint von 100 Metern oder noch weniger, das sind nicht nur 1000 Meter, sondern das ist wirklich ein Lebenslauf. Und da müsste man sagen, das sind dann vielleicht 80.000 Kilometer oder von den Lebensjahren her gerechnet, ist das deutlich länger. Und dann heißt es nicht nur so dieser olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Nee, ankommen ist alles. Ich will, ihr sollt, wir sollen ankommen. Das heißt, es ist nichts für Kurzatmige oder so Kurzstreckensprinter, vorübergehend Begeisterte, stark angefangen und schnell nachgelassene, sondern wirklich, es geht darum, hängt euch an Jesus. Also eine Lebensaufgabe. Deswegen wirklich so dieses Dranbleiben im Glauben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Dranbleiben, da muss ich etwas tun, sonst verliere ich den Anschluss. Ganz einfach. Und damit auch verknüpft die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, kann ich das schaffen? Wupp ich das überhaupt? Und das sage ich auch bewusst, auch als Pastor. Halte ich das durch? Komme ich wirklich ans Ziel oder bin ich zwischendurch verschütt gegangen? Die Spur verloren, Pause gemacht, nicht wieder angefangen. Wie das dann ist manchmal mit guten Vorsätzen, ich müsste mich mehr bewegen, ich müsste mehr Fahrrad fahren, ja. Also, und dann gehen wir mal in diesen Text rein. Es ist ein bisschen länger, der Text heute. Nichtsdestotrotz, ich finde den unwahrscheinlich inspirierend, herausfordernd und vielleicht noch ein bisschen mehr. Da schreibt, wird im Hebräerbrief geschrieben, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf, also hier ist sogar von Kampf die Rede, zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jedes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Langer Text. Könnte ich jetzt mindestens zwei Predigten zu halten. Wird nicht ganz so lang werden. Der Zeigefinger. Ich weiß nicht, wie es euch so beim ersten Blick da drauf, ja Mensch, jetzt kommt der. Es steht der Pastor da vorne und sagt, ihr Lieben, ihr müsst, ihr sollt und jetzt, aber mal los. Aber das Erste, was der Schreiber hier machen will, ist nicht Druck ausüben, sondern ganz im Gegenteil, er möchte Mut machen. Ermutigung brauche ich zum Laufen. Er sagt, du schaffst das, das ist machbar. Du musst trainiert werden, ja, du brauchst Ausdauer, ja. Und nicht zu früh aufgeben. Also doch dieser jemand, der Trainer an der Seite oder der persönliche Coach, der mit mir unterwegs ist und sagt, du Christian schaffst das. Ich möchte, dass du am Ziel ankommst. Und diese Absicht, um die geht es. Die höre ich hier heraus. Und das ist keine billige Durchhalteparole. Das wird schon, das läuft schon, das geht in irgendeiner Weise, nein. Sondern hier sind Beispiele genannt, die habe ich euch jetzt nicht vorgelesen, müssten wir nämlich das ganze 11. Kapitel dazu nehmen, aber da sind sie, eine Wolke von Zeugen, so wird es hier genannt, also eine Wolke von Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben, Jakob, Sarah, Abraham, die Propheten, Josef, Henoch, Jephtha, Simson und viele andere, steht da auch, also man kann sie gar nicht alle aufzählen und das finde ich spannend, Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Menschen, von denen wir wissen, das ging nicht nur immer alles so nach oben, sondern die haben auch diese anderen Richtungen erlebt. Da war nicht nur alles auf der Plusseite, sondern da ging auch manches einfach schief. Und dass sie ein solches, ich sag mal, Zeugnis ausgestellt bekommen haben, das zeigt für mich, Gott bewertet doch anders. Und sie haben durchgehalten und sie haben ein Ziel erreicht, die Ziellinie überquert. Und egal, wie oft sie vielleicht stehen geblieben sind, den Rückwärtsgang eingeschaltet haben, Seitenstechen gehabt haben, Zweifel gehabt haben, gehört alles mit dazu. Und vielleicht sogar sind sie an der einen oder anderen Stelle aus der Spur gelaufen. Ziel irgendwo nicht mehr vor Augen gehabt. Mich ermutigt das sehr, zu sagen und zu wissen, ich muss meinen Lebenslauf nicht alleine durchstehen. Da gab es Leute, die haben es auch schon geschafft. Und es gibt Vorläufer, es gibt Vorkämpfer, es gibt Vorzeugen, es gibt Vorglaubende, so habe ich das mal für mich beschrieben. Und das ist unwahrscheinlich gut, dass wir sie haben. Also da macht auch Kirchengeschichte wieder Spaß. Menschen vor mir, die haben es geschafft. Menschen, und da fand ich das Bild von dir, Volker, sehr hilfreich, ich laufe nicht alleine. Du hast glücklicherweise keinen einzelnen Läufer nur abgebildet, der da irgendwo ist, sondern das sind viele Leute mit mir unterwegs. Das heißt, wir alle laufen gemeinsam. Wir alle haben ein gemeinsames, ein gleiches Ziel. Und im Wettlauf des Glaubens könnte man an der einen oder anderen Stelle auch sagen, an manchen Stellen gleicht das auch einem Staffellauf. Die Staffel wird von einem, das Holz, von einem zum anderen auch weitergereicht, von den Älteren an die Jüngeren. Und die machen manches anders. Die haben vielleicht neue Erkenntnisse. Die wollen manches und dürfen manches andere machen. Sie haben ein Erbe übernommen, das sie selber auch wieder weitergeben sollen. Und wir können ihnen helfen, in der Spur zu bleiben. Dafür sind Vorbilder da. Und mich hat es dann gereizt, das ist vielleicht nicht ganz so einfach zu lesen, aber ich habe mal Namen notiert. Namen von Menschen, die meine persönliche Wolke der Zeugen sind. Ganz unterschiedliche Leute, zum Teil aus der Familie, zum Teil aus anderen Gemeinden, Wegabschnittsgefährten, könnte ich auch sagen. Manche leben schon gar nicht mehr. Manche aus Jugendzeiten, Jungscharzeiten, ganz unterschiedlicher Natur. Macht euch mal die Mühe. Überlegt mal, wie sieht deine Wolke von Zeugen aus, von Menschen, wo du sagst, die tragen etwas dazu bei, die haben mich ermutigt. Wenn ich an die denke, sage ich, ja, so macht Christ seinen Spaß. So, das sind Vorbilder für mich. Mit denen möchte ich unterwegs sein. Gib diesen Menschen ein Gesicht. Meine Wolke von Zeugen. Und jetzt, das andere mache ich jetzt nur in Kurzform, weil wenn ich jedes Mal jetzt eine Folie hätte, das glaube ich, würde uns überfordern. Aber ich finde diesen Gedanken unwahrscheinlich wichtig auch. Und manchmal macht er mir auch ein Stück Angst, ich bin ehrlich. Mein Leben, ein Kampf, ein Wettkampf. Ich habe schon manches Mal gesagt, das ist kein Spaziergang, Christsein. Zu sagen, das ist einfach nur toll. Vorhin auf dem Weg hier, wir hatten heute Morgen gesagt, Mensch, das wäre schön, heute Nachmittag einen Spaziergang zu machen. Dann sah das alles so dunkel aus und habe gesagt, oh, Spaziergang, der fällt buchstäblich ins Wasser. Aber gleicht das nicht der Realität unserem Leben? Mal Sonnenschein, sagen, Mensch, das macht Spaß, Herbst, bunt, ich muss raus. Und im nächsten Moment sagst du, nee, ich bleib drin. Und ich komme nicht vorwärts. Es ist kein Schönwettersport, Christ sein. Nicht nur dann, wenn es mir Spaß macht, nicht nur dann, wenn es mir leicht fällt, nicht nur dann, wenn ich das Gefühl habe, die Leute um mich herum, die sind mir alle wohlgesonnen, sondern auch da, wo es knackt und knirscht. Nein, da, wo wir uns in diesem Moment für ein Leben, für Jesus entscheiden, fangen wir an zu laufen. Und dann ist es keine Frage, ich will laufen. Ich kann mich ja jetzt entscheiden, besorge ich mir die entsprechenden Klamotten und fange ich, ja, ich weiß, danke Volker. Also Angebot steht, ja, aber das hilft mir ja erstmal noch nichts weiter. Und in dem Punkt macht der Schreiber etwas deutlich. Leute, ihr habt euch schon längst entschieden. Ihr lauft schon. Ist euch das bewusst? Ihr lauft schon. In dem Moment, wo ihr gesagt habt, ich fange mit Jesus an, seid ihr in der Spur. In dem Moment seid ihr auf dem Parcours und lauft. Und jetzt laufen wir Jesus hinterher. Was müssen wir machen, um ans Ziel zu kommen? Vieles von dem lässt sich, ist toll, dieses Bild aus dem Sport. Und schon damals finde ich das toll. Was müssen wir tun, um erfolgreich die Ziellinie zu überqueren? Mit Ausdauer dem Ziel entgegen. Ihr kennt dieses Phänomen, denke ich, auch so. Wenn ich zu einem unbekannten Ziel unterwegs bin, dann kommt es mir auf der Hinfahrt oft viel länger vor als auf der Rücktour. Es ist die gleiche Strecke. Aber hinzus weiß ich nicht, wann bin ich da. Rückzugs nach Hause, beim Navi ist es auch schön, da tippst du ja nur ein nach Hause und dann weißt du genau, das dauert. Aber bei der Hinterweg, wenn ich nicht weiß, das Ziel noch nicht kenne, es dauert unwahrscheinlich lange. Und ja, wie sieht es aus mit dem Ziel unseres Lebens? Kennen wir das? Ist es uns eigentlich bekannt? Wohin bist du unterwegs? Hört sich jetzt so fromm richtig an zu sagen, ja, zu Gott, zu Jesus, in den Himmel, da will ich irgendwann mal rein. Aber können wir es auch ein bisschen kleiner münzen? Wie sieht es aus so mit einzelnen Wegmarkierungen, Abschnittmarkierungen, auch noch in diesem Jahr? Wir haben unsere kleinen eigenen Ziele, unsere Wegmarkierung, aber das Große und Ganze, verlieren wir das manchmal aus dem Blick? Da, wo wir sonst im Kleinen, Kleinen unseres Alltags verlieren, wo wir die momentanen To-Dos mehr vor Augen haben, als zu sagen, da will ich eigentlich hin. Weil ich glaube, wir brauchen diese Zielorientierung eben halt viel deutlicher, viel mehr. Also unterm Strich zählt nur, ob wir mit Jesus leben und nach Hause laufen. Und mitunter hilft es, wenn wir dieses Ziel neu markieren. Dann merke ich, Mensch, es ist zwar gut, die Steine hier vor mir zu sehen, aber ich weiß, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Und dann kann ich meine Kraft auch entsprechend einteilen. Und das nächste ist eigentlich auch sehr logisch, alles ablegen, was beim Laufen hindert. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand versucht hat, zum Marathon anzutreten oder wenn du läufst, einen ordentlich schweren Rucksack zu nehmen. Oder vielleicht noch besser so, ich gehe in den Baumarkt und hole mir mal ein, zwei Zementsäcke. Einen auf die Schulter, einen auf die Schulter und jetzt locker flockig bin ich unterwegs. Nein, ich habe noch keinen Läufer so gesehen, dass der sagt, ordentlich schwer muss es sein. Alles, was leicht ist, ist verdächtig. Christsein ist immer nur schwer, hat man früher mal gesagt. Oder ein Läufer mit einem Einkaufswagen. Mit Kinderwagen habe ich schon Frauen unterwegs gesehen, die dann gelaufen sind. Ja, aber mit einem Einkaufswagen zu sagen, voll beladen und jetzt trainiere ich meine Ausdauer, meine Kraft, das machen wir nicht. Und doch, wir tun es in gewisser Weise, machen wir genau das. Wir laufen mit viel Ballast rum, mit vielen, was uns eigentlich die Sache viel, viel schwerer macht, die uns davon abhält, das Ziel im Blick zu behalten, einander im Blick zu behalten. Und dann wundern wir uns, mir geht die Puste aus. Und ich merke eigentlich gar nicht, wie ich so langsam, aber sicher die Freude auch am Christsein verliere. Die Freude an der Gemeinde, vielleicht sogar die Freude an Jesus Christus. Warum? Der Rucksack ist zu schwer, ich bleib mal bei dem einen Bild. Und jetzt aussortieren, ablegen, loslassen. Bei manchen Dingen fällt es schwer, bei anderen kann man sich leichter trennen. Wir haben das ja gerade auch gemerkt beim Umzug, da muss man loslassen. Und trotzdem haben wir festgestellt, es ist immer noch genügend da oder mehr als genügend da. Man könnte noch mehr loslassen. Im Blick auf unseren Lebenslauf gibt es eine Vielzahl von solchen Belastungen, Gepäckstücken, die wir mit uns herumschleppen. Das sind alte Verletzungen, die wir immer und immer wieder gerne aufrühren. Da ist manchmal der Ärger über andere. Da liegen mir Leute nicht auf dem Herzen, die liegen mir schwer im Magen. Da ist meine Bequemlichkeit auch so ein Stück in meinem Rucksack, wo ich sage, Mensch, eigentlich, das hindert mich vielleicht mal einen Schritt zuzulegen. Oder die Halbherzigkeit, ein Schritt vor, zwei zurück, komme ich auch nicht ans Ziel mit. Oder auch ganz simpel die Steine meiner Schuld, die ich mit mir herumschleppe und wo ich eigentlich nur mal ein Gespräch brauche, um das auszusprechen. Also eine Einsicht und dann Vergebung zu erleben. Zu sagen, ja, leben mit leichtem Gepäck. Und all das führt dazu, dass der Abstand zu Jesus immer größer wird, weil ich nicht mehr hinterherkomme, weil ich mich so sehr auf meinen Rucksack konzentrieren muss. Vielleicht werde ich gleichgültiger und sage, naja, ich schaff's eh nicht mehr. Oder da kommt die Stimme des Versuchers rein und sagt, na siehste, Guck mal, der ist schon wieder einen Meter weg. Und noch mehr, und noch mehr. Und du mit deinem Rucksack. Das schaffst du nie. Du wirst nie, niemals diesen Anschluss wieder schaffen. Du wirst niemals wieder aufholen. Du wirst niemals wirklich über die Ziellinie gehen. Jesus nachfolgen. Im Beispiel, in diesem Bild des Wettlaufs heißt, ich will um dieses Zieles willen, um dieses Siegespreises willen, von dem Volker uns eben auch gelesen hat, um des ewigen Lebens willen, ich bin bereit, ich verzichte auf Dinge. Ich lasse Dinge los, ich ordne Dinge ganz neu. Und egal, wie gut das aussehen mag, aber ich muss, so habe ich es mir mal notiert, ich muss nicht Recht haben. Ich muss nicht mal Recht bekommen. Eines muss ich: ankommen. Und du auch, und du auch, und du auch, und du auch, jeder von uns, und zwar im Miteinander. Das gehört um. Und was hilft dabei? Es wird hier klassisch und toll und einfach beschrieben, den Blick auf Jesus richten. Peter Strauch hat das vor Jahren einfach ausgedrückt. Jesus, wir sehen auf dich. Machen wir das? Ist das das Entscheidende wirklich für mich? Jesus zeigt uns den Weg zu Gott, zu seinem Vater. Und wir sind so von dem auch abhängig, was wir sehen. Sehen wir wirklich Jesus? Oder sehe ich meine Karriere, meinen Erfolg, meine Feindbilder, mein? Oder schaffe ich das? Wie sieht es aus? Und wir können ganz viel von Jesus lernen, wenn wir ihm über die Schulter gucken. Sein Hiersein, sein Vorbild, sein Vorangehen, seine Maßstäbe, seine Tankstellen. Was hat ihm denn Kraft gegeben? Die Zeit mit seinem Vater. Der hat das nicht als Druck zu sagen, ihr müsst jetzt mehr stille Zeit machen. Nee, aber Jesus hat es gebraucht. Wenn Jesus das braucht, brauche ich es dann nicht? Ich brauche es dann vielleicht noch viel, viel mehr als Jesus. Oder seine Zielstrebigkeit, seine Unbeirrbarkeit, sein Durchhalten trotz Widerständen, weil er das Ziel, seine Sendung kannte. Deshalb, Jesus hatte sein Ziel vor Augen. Er kam für uns, damit wir Leben haben. Er kam, um uns den Himmel zu öffnen, den Weg zu Gott frei zu machen, den Frieden zu erkaufen. Letztendlich, so ähnlich wie wir es für die Kinder gesungen haben, nach Hause zu kommen. Wir dürfen nach Hause kommen. Das ist das, warum. Das ist also nicht ein unbekanntes Ziel, sondern eigentlich nach Hause kommen. Nach Hause, nicht nach Hause telefonieren wie IT. Nein, mehr. Ich will ankommen. Ich darf bei Gott ankommen. Ich bin sein Kind. Was Schöneres gibt es doch kaum. Und dann entdecke ich meine Geschwister, euch als meine Hausgenossen. Ihr gehört mit dazu. Das heißt, wir können auf dem Weg vieles regeln, im Unterwegssein. Vergebung, Frieden, miteinander teilen, Freude teilen, Lasten teilen. Die entscheidende Regel, glaube ich, für diesen Glaubenskampf ist dieses Hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Begründer oder Vollender unseres Glaubens. Und eigentlich steht hier sogar, ist noch sehr viel deutlicher vom Begriff her. Hier steht, hinwegblicken auf Jesus. Das heißt, ich gucke von der einen Sache weg und orientiere mich neu. Und genau das brauchen wir. Dieses neu hingucken auf Jesus Christus. Ja, und dann kam hier etwas rein. Ich habe gesagt, wenn man das heute so propagiert mit dem Thema Erziehung, wen den Herr liebt, den erzieht er oder den züchtigt er nach anderen Übersetzungen. Da werden manche Pädagogen heute auf die Barrikaden gehen, werden sagen, nee Leute, also so läuft das nicht. Aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Altes Testament reinzugucken, Neues Testament, sagt Gott nur zu einem Ja und Amen, was wir machen? Sagt er, das ist alles fein, das wird schon, das regelt sich schon, so laissez-faire und ihr kommt schon irgendwie an und irgendwann kommt ihr schon dahinter. Nein, Christsein hat eben halt nicht nur damit zu tun, das läuft alles glatt, sondern wenn sich das Wetter ändert, wenn da Steine bei mir im Weg liegen und ich ganz schnell frage, warum muss ich das durchhalten, warum geht es an meine Familienangehörigen, wenn da Not- und Schicksalsschläge reinkommen. Und dann zu hören, hey, das sind auch Erziehungsmaßnahmen von Gott. Weil du lernst nicht nur bei gutem Wetter, du lernst auch durch das Schwere. Du lernst durch Hindernisse. Manche machen das sehr wohl mit Gewichten, um eben halt mehr Ausdauer, mehr Kraft zu gewinnen. Wenn ich mir von American Football, wo die trainieren, was die da alles schieben müssen und, wie die ihre Kräfte einsortieren müssen, dann heißt das eben halt nicht nur, es läuft immer alles geradeaus, es läuft immer alles einfach. Nein, ich brauche Ausdauer, ich brauche auch eine Strategie. Und all das schwingt hier für mich mit in dieser Erziehung, dass Gott uns mit erzieht im guten Sinne. Und ich habe ein paar Mal schon genannt, vielleicht ist das mein Lieblingsjünger, ich weiß das nicht, aber Petrus, das ist so ein freundlicher Mann, immer vorne ab und trotzdem fällt er auf die Nase, ist für mich so ein Wegbegleiter. Genau das macht Jesus doch mit Petrus. Er erzieht ihn in eine Richtung. Er seelsorgerlich nimmt er ihn an die Seite und bringt ihn wieder in die Spur. Hast du mich lieb? Das ist Erziehung. Er muss ihn in die richtige Richtung bringen. Und wenn ich im Bild des Wettkampfs bleibe, dann höre ich hier die Stimme meines Trainers. Personal Trainer. Der für mich ganz persönlich da ist. Und für dich, der dir vielleicht ganz was anderes sagt. Vielleicht musst du was ganz anderes hören als ich. Und doch, er möchte, dass du ankommst. Und deswegen wird mir keine Steigung, kein Hindernis erspart. Aber dieser Trainer bleibt bei mir. Vielleicht wirklich so in Sichtweite. Vielleicht passt die Strenge, von der hier die Rede ist, nicht in unser Gottesbild. Vielleicht sagst du, Gott macht das ganz anders. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das wirklich auch so ist, dass Gott uns manchmal gehörig bei der Kandare kriegen muss oder beim Krebs kriegen muss, damit wir das lernen. Und manche sind beratungsresistent. Und dann wird das vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Und andere sind sehr offen dafür. Sagt Gott, rede du. Aber vielleicht, so als ein Quergedanke, auch bei Gebetsgemeinschaften oder Gebetszeiten, Leute, quatscht Gott nicht immer nur dazwischen. Gebt ihm auch eine Chance zum Reden. Also Stille hat seinen Platz, damit Gott reden kann. Und zwar zu dir. Auch das gehört mit hinein. Gottes Wort zu lesen, still vor ihm zu sein und sagen, ich höre dir zu, rede du mir, sag du mir das, was ich hören soll. Und mich tröstet das, wenn ich dann manche Erziehungsmaßnahmen Gottes im Nachhinein verstanden habe. Nicht alles verstehe ich, klar, aber manches habe ich verstanden. Und an manchen Stellen bin ich unwahrscheinlich dankbar gewesen, dass er mich dann ja umgeleitet hat, wo es dann alles andere als leicht war. Schwere Zeiten prägen unser Leben manchmal intensiver als so ein wunderbares Wetter, wenn man sagt, das geht alles nur geradeaus, es geht einfach easy. Gott ist gut zu jeder Zeit und zu jeder Zeit deines Lebens ist Gott gut. Und der ist Realist, der Schreiber, stärkt eure müden Hände. Er sagt, genau das passiert. Du bist unterwegs und irgendwann sagst du, oh, und müde Hände. Wir beten ja nicht so, aber es gab ja diese Situation, wo Mose auf dem Berg steht und er braucht zwei Stützen, weil ihm die Hände sinken. Und immer wenn die Hände runtergingen, waren die anderen, die Feinde, stärker. Das heißt, stärkt eure müden Gebetshände. Und das tröstet mich in dem ganzen Abschnitt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da steht wir. Da steht nicht, ist nicht die Rede von einem Einzelnen, also nicht Einzelkämpfer sind wir, sondern wir gehören zusammen. Und das ist wie bei einer Kette. Eine Kette ist nur so stark, wie das schwächste Glied ist. Wenn dran gezogen wird und da ist jemand schwach, dann reißt es eben genau an der Stelle. Also stärkt eure müden Hände, wir sind gemeinsam unterwegs. Hier liegt eine großartige Chance drin, eben halt nicht zu sagen, Hauptsache ich bin durch. Sondern das Entscheidende bei diesem Lauf ist zu sagen, ich möchte mit euch allen gemeinsam diese Linie überqueren. Mit euch allen. Und es soll keiner auf der Strecke bleiben. Bisschen Schwund ist immer, sagt mein Bruder als Tischler. Sagt er, das ist dann halt manchmal. Ein bisschen was fällt hinten runter. Aber nicht an der Stelle. Nicht in diesem Rahmen. genau nicht bei meinem Lebenslauf, bei unserem Lebenslauf. Das geht nicht. Also, da, wo sich Resignation, Verzweiflung, Müdigkeit, Unsicherheit einschleichen will, da brauchen wir einander. Vielleicht auch als Korrektiv. Ja, liebevolles an die Hand nehmen. Stärkendes unter die Arme greifen. Wir wollen miteinander die Ziellinie überqueren. Und da stand an einigen Stellen, wir wollen drin. Und das finde ich einfach toll, zu sagen, ja, einander im Blick zu haben. Und ganz zum Schluss, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Stell mir das ganz praktisch und bildlich vor. Da sind viele Menschen miteinander unterwegs. So das Bild vom Anfang habt ihr ja noch vor Augen. Und die Leute, die laufen nicht, sondern sie diskutieren. Sie streiten miteinander über die Wegrichtung, über die Geschwindigkeit, also sprich das Tempo, über die richtige Reihenfolge, wer vorne laufen darf, wer hinten laufen muss, über die Schrittfolge. Und wollen wir da? Also es gibt viel zu tun und genauso laufen wir manchmal. Das heißt, wir sind uns an vielen Stellen eher uneinig als einig. Und ich glaube, manchmal gleicht Gemeindearbeit solchen diskutierenden oder meinungsforschenden Leuten. Sie entzündet sich selten an wesentlichen Unterschiede, solche Meinungsverschiedenheiten. Die sind gesund, Meinungsverschiedenheiten. Aber meistens sind das Nebensächlichkeiten. Meistens geht es um Stilfragen, um Geschmacksfragen. Geht es uns wirklich um Frieden im Miteinander? Oder geht es uns darum, ich habe Recht und du hast ein Recht auf meine Meinung? Ist wunderbar einfach, wenn alle meiner Meinung sind, oder? Nur so funktioniert das nicht. Nicht in der Gemeinde und an vielen anderen Stellen auch nicht. Um unsere Kräfte zu bündeln, braucht es Frieden im Miteinander, damit alle Kraft in eine Richtung geht, nach vorne. Und das wollt ihr, das wollen wir als Gemeinde, nach vorne uns orientieren. Und das ist für mich bis ins Beten hinein. Ich möchte, dass ja, Gott durch mich, durch uns geehrt wird und wir gemeinsam seinen Segen erleben. Nicht Segen auf Kosten anderer. Also uns gemeinsam an Jesus zu orientieren, ihm ähnlicher zu werden. Das sagt sich immer leicht, das kannst du in vielen christlichen Büchern lesen. Aber es bedeutet vielleicht auch, ich muss über meinen Schatten springen. Jesus hat selbst seine Feinde geliebt. Ich sage das mal provokativ, musst du erst zu meinem Feind werden, damit ich dich liebe? Vielleicht ist es ja mal ein neuer Blickwinkel für uns in der Gemeinde. Und dann stand hier noch etwas von einer bitteren Wurzel. Das heißt, wenn sich Abgrenzung, Vorbehalt, Bitterkeit in eine Lebensgemeinschaft einschleichen, dann haben wir den Tod im Topf. Dann verbittern wir und dann irgendwo schleicht sich das Ganze irgendwann aus. Das heißt, da ist kein Miteinander mehr möglich, da ist Resignation da und dann macht jeder seins. Sein Süppchen, seine Ecke. Also wir brauchen als Frage, wo brauchst du, ich formuliere es lieber so, wo brauchst du eine Korrektur deines Feindbildes? Wo brauchst du Heilung deiner Verletzung? Und wo brauchst du ein Herantasten, ein Herangehen an Altlasten, damit du frei nach vorne gehen kannst? Da bin ich nochmal beim Rucksack. Also, Jesus nachfolgen, keine Selbstverständlichkeit, aber eine Notwendigkeit, dran zu bleiben. Vielleicht wieder aufzuschließen zu ihm, indem wir im Glauben an Jesus dranbleiben. Ich habe das als letzte Folie, das findet man oft auf Karten, die Zielmarkierung. Genau das, nur so werden wir nämlich das Ziel erreichen, wenn all das gegeben ist. Nur dann, sie haben ihr Ziel erreicht. Beim Navi freut mich das immer, sage ich, ach, ich habe es geschafft. Da, wo ich hin wollte, ist gelaufen. Und das möchte, nicht ich zuallererst, das möchte Jesus für uns. Du hast dein Ziel erreicht. Wenn das am Ende eines Lebens steht, großes Halleluja im Himmel. du hast dein Ziel erreicht. Weitere Folie gibt es nicht. Keine Vorbereitung auf nächsten Sonntag. Ups, nee, ist nicht. Nächsten Sonntag haben wir Open Doors hier. Aber das kommt gleich noch. Aber an der Stelle einfach so, ihr könnt euch mal nicht vorbereiten, aber ich glaube, Nachbereitung tut an der Stelle auch noch ganz, ganz gut. Jesus, hab du von Herzen Dank, dass du uns vorangehst. Ich bitte dich um deinen Segen für uns und dass du uns in die Spur bringst und dass wir dich ganz neu in den Blick nehmen. Danke, dass du uns vorangehst, voranläufst und du hast das Ziel gesteckt. Und das dürfen wir erleben, das möchten wir erleben, das Ziel bei dir miteinander zu erreichen. Hilf du dazu. Amen.